Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo lieber Thomas!
Lieber Hennesen!
Hessen, ja, und herzlich willkommen zu Blühende Landschaften senden. Folge Nummer 97.
Ja, so sieht's aus.
Kann das sein? Unglaublich.
Unglaublich.
Die 100 ist fast voll und wir freuen uns unbändig auf unseren Live-Auftritt am 7. April im Hamburger Schmidtchen. Unser Crossover mit Martina Brandl und Martin Rosengarten mit Drückste mal Rekord. Thomas, was gibt es denn dazu zu berichten? Gibt es denn noch Karten?
Es gibt sogar noch fast alle Karten. Nein, es gibt noch Karten. Also wie gesagt, Leute, schreibt es euch auf. 7.4. Das ist schon in 2 Wochen. In 2 Wochen ist das, Leute. Oder noch nicht mal in 2 Wochen. In Hamburg im Schmidtchen. Und da treffen wir uns auf der Bühne.
Ja, im Schmidtchen in Hamburg,
In Hamburg, auf der Reeperbahn. Auf der Reeperbahn.
Ja, dann einfach mal so Spielbodenplatz. Kommst du vorbei, ne? Komm mal rein hier. So, ne?
Wie
so
die... Ja, sicher.
Ja, komm mal rein, schön, mal schön gemütlich. Das Schmidtchen, du warst schon mal im Schmidtchen, ne, oder?
Nee, ich war noch nicht im Schmidtchen, aber ich bin natürlich emotional und auch sonst irgendwie sehr verbunden mit dem Schmidt-Theater. Ich habe da sehr, sehr viel gespielt, sowohl Solo als auch Mitternachtsshows und Mixshows, die Weihnachtsshows, die unvergesslichen Weihnachtsshows mit Kay Ray oder Emmy und Wilnowski. Und unser lieber Freund und Podcast-Fan, Henning Mertens, der ist jetzt der Hausherr vom Schmidtchen und der hat uns nämlich eingeladen und ich wusste noch gar nichts davon und Martina und du, ihr hattet das schon alles klar gemacht und eingetütet, aber ich freue mich sehr darüber und wir haben jetzt auch eine kleine Zoom-Konferenz gemacht, jetzt vor ein paar Tagen und haben mal überlegt, was machen wir denn da? Das werden wir natürlich jetzt nicht verraten, aber so viel sei verraten, wir werden gute Laune im Gepäck dabei haben.
Na, wir werden einen bunten Strauß von Ideen auch haben. Es ist wirklich so, es ist ein Crossover-Podcast. Wir laden Martina und Martin ein, Martina und Martin laden uns ein und das ist also einmal eine Folge Drückste mal Rekord und einmal eine Folge Blühende Landschaften. Das wird dann unsere 99. am 7. April.
Pass auf, und ich muss noch eine Sache... Genau, und ich muss noch eine Sache sagen, wenn jetzt Leute sagen, ach, die gehen jetzt da auf Tournee und dann machen die das in allen großen Städten und so. Nein, das ist wirklich one night only. Wir machen das wirklich nur einmal.
Wie man so schön sagt. Ja. Wer die Gelegenheit verpasst, dem ist auch nicht zu helfen. Aber wir freuen uns sehr drauf und es wird dann, also numerisch wird es wahrscheinlich unser 99. werden, ne?
Ja,
weil es ist ja 99, 100er, weil es ja eine Crossover ist und diese 99. Folge ist ja noch eine ganz besondere Folge für uns.
Ja.
Nicht nur, weil sie unsere erste Live-Folge ist, sondern auch, weil sie, lieber Thomas, unsere...
Oh, du sagst es, ich weine sonst gleich.
Wir müssen jetzt alle ganz stark sein, es wird unsere letzte Folge sein.
Ja.
Wir haben uns entschieden, den Sack zuzumachen mit dieser Zahl.
Du hast dich entschieden. Ich war von Anfang an dagegen. Du hast dich entschieden.
Du kannst dich jetzt nicht rausreden. Wir leben immer noch in einer Demokratie. Also wir haben
von
uns
wegen,
schon
wir leben in einem Merkel-Regime, DDR 2.0, so sieht's doch aus.
Jetzt rede dich nicht raus, Ossi. Auch die Verantwortung liegt bei dir. Wir haben uns entschieden zu sagen, wir machen jetzt eine Zäsur, einen Schlusspunkt, weil, warum? Darüber reden wir dann bei der Folge. Weil das ist nochmal ganz interessant. Wir gehen jetzt nicht mit bösem Blut auseinander, sondern einfach, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, jetzt machen wir mal was anderes und die genauen Umstände, da reden wir dann live drüber. Aber das wird
machen wir
dann
in Hamburg auf der Bühne, genau.
Und das machen wir in Hamburg auf der Bühne, genau, ja. Und aber bis es soweit ist, nochmal danke an alle unsere Freunde, Zuhörerinnen, Zuhörer, Patrons und so weiter. Und auch in dieser Folge geht es um einiges, um ein paar sehr interessante Sachen. Wir reden heute über ein Thema, das mal wieder unser lieber Kollege I.M. Nils Heinrich losgetreten hat, indem er dich angerufen hat und mich auch angerufen hat, glaube ich, uns beide parallel.
Ja.
Ich glaube, das kann nur er. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass in der ZDF-Mediathek ein Film abrufbar ist. Er lief auch regulär im Fernsehen, aber wie es halt so ist, man sieht die Sachen halt dann doch über die Mediathek. Ein Film über ein historisches Ereignis, basierend auf wahren Begebenheiten. Der Film heißt Honecker und der Pastor.
Ja.
Und das ist die Geschichte, als Erich Honecker damals dann halt abgesetzt worden ist. Die DDR gab es noch und er ist überall, glaube ich, er ist irgendwo rausgeflogen und überall. Und er hat dann Asyl gefunden bei einem Pastor und seiner Familie im Norden von Berlin. Das Ganze ist verfilmt worden als Fernsehfilm von, Achtung, Jan-Josef Liefers.
Ja.
also von Professor Börne sozusagen, persönlich. Ja. Und wir haben beide den Film gesehen und das ist ja immer so ein Ding, wenn man so historische Begebenheiten verfilmt, wen nimmt man da als Darsteller, und das ist ein Film, der ist 90 Minuten lang, den kann man sich angucken, das ist jetzt kein Marathon, sondern das ist durchaus, es ist ein Fernsehfilm, muss man auch dazu sagen,
ja.
Hat auch die Anmutung eines Fernsehfilms, es ist keine Dokumentation, also das muss man wirklich sagen, es ist also ich denke für Liefers war das auch eine ganz persönliche Sache, das nochmal so ein bisschen diese Zeit aufzuarbeiten. Er war ja doch auch sehr aktiv im Widerstand. Er stand ja da auf dem Platz, hier auf dem Alexanderplatz, ja, und hat vorgelesen. Und das ist sehr interessant. Wie hast du den Film denn gesehen oder wie hast du ihn gefunden?
Also ich fand ihn sehr gut. Ich bin also wirklich auf allen Ebenen zufriedengestellt worden, weil der Film eben auch den Zuschauer emotional mitnimmt und auch so ein bisschen in die Irre führt. Also die Geschichte ist ja die, dass dieses Pastoren-Ehepaar von Pastor Uwe Holmer, der auch gleichzeitig Bürgermeister dieses kleinen Dörfchens namens Lobetal war, die hatten 10 Kinder, 8 Kinder waren schon aus dem Haus. Und 2 Kinder waren eben noch da und der hat die eben aus Nächstenliebe, aus christlicher Nächstenliebe aufgenommen. Und der Film hat so einen komischen Schlenker, und ich meine das ganz positiv, dass du denkst, naja komm, so schlimm war es ja gar nicht. Und das sind eben 2 alte, verbohrte Idioten und wie eben der Pastor Holmer eben sagt, wenn wir schon Barmherzigkeit predigen, dann müssen wir sie auch leben. Jetzt nimm doch die beiden Alten auf, ist doch nicht schlimm. Und in der Mitte des Films hat man fast schon Mitleid und denkt sich, ach komm. Und da beschlich mich so ein ganz ungutes, ekelhaftes Gefühl, wo ich sage, das ist nicht richtig. Und genau da fängt der Regisseur bzw. der Drehbuchautor Fred Breinersdorf uns als Zuschauer ab und sagt, nein, wenn ihr denkt, die beiden sind die lieben, netten, alten Senioren, die leider gerade obdachlos sind, dann ist das ein bisschen anders. Und es ist eben so, dass im Laufe dieser Geschichte immer mehr und mehr klar wird, ganz besonders bei Margot Honecker, die übrigens gespielt wird von Barbara Schnitzler, die wiederum die Tochter ist von Inge Keller, einer der großen Diseusen, Theaterdiseusen aus dem deutschen Theater. Ihr Vater war kein geringerer als der Chefideologe Karl Eduard von Schnitzler. Der Schwarze Kanal. Sie spielt Margot Honecker auf so unfassbare, gespenstische Art und Weise, dass du denkst, die Margot Honecker lebt noch. Und sie spielt.
Muss Folgendes sagen, Thomas. Also ich finde, dass die Schauspieler alle toll sind.
Ja.
Der Schauspieler des Pastors, die Frau des Pastors ist auch ganz toll. Ich habe jetzt den Namen hier nicht.
Steffi Kühnert.
Edgar Selge als wunderbar, ganz großartig. Edgar Selge als Honecker macht es auch sehr gut. Er ist so kurz, ganz knapp vor der Parodie, aber dann halt dann doch nicht, weil es kann ja dann immer so ein bisschen ins Komische abdriften.
Ja.
Bei Barbara Schnitzler, du hast mir das gesagt, sie ist die Tochter von Karl Eduard von Schnitzler. Ich habe dann erstmal recherchiert, warum sie nur Schnitzler heißt, weil sie das von gestrichen hat. Ne? Ja. Da gibt's sehr, sehr interessanten, sehr interessantes Interview mit dem Tagesspiegel online, kann man das gucken. Die Tochter der Honeckers wird gespielt von Pauline Knof.
Ja.
Die Tochter ist von Barbara Schnitzler.
Ja.
Und aber ich habe wirklich Gänsehaut gehabt bei Barbara Schnitzler als Margot Honecker. Ich habe gedacht, sie ist es.
Ja.
Also es kommt dieser Moment, wo du nicht, ne, klar, bei so Biopics hier, so, weiß nicht, hier Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury und Elton John und so weiter, dann hast du immer diese Überhöhung und er spielt jetzt den und sie spielt die, aber bei ihr habe ich wirklich ganz oft das Gefühl gehabt, sie ist das. Und natürlich ist da auch ihr familiärer Hintergrund, durch ihren Vater und diese ganze DDR-Geschichte. Sie weiß genau, wen sie da spielt und was sie ist. Denn auch natürlich in dieser Geschichte hat Margot Honecker natürlich die Fäden in der Hand.
Ja.
Und Honecker ist ja schon dieser alte, kranke Mann, der eigentlich nur noch reagieren kann. Es gibt ganz wunderbare kleine Momente in diesem Film, wo er aufs Klo geht, wo er durch den Gang geht und man hört irgendein Kind der Pastorenfamilie hört Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg.
Ja, ja, ja.
und diese Sachen. Und es sind so diese ganz kleinen Sachen. Da ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass diese Menschen, denn das waren sie ja, Margot und Erich Honecker, ja, dass die zu sehr vermenschlicht werden, dass das zu sehr entschuldigt wird, so von wegen, ja, das waren alte Leute und so weiter. Und diese Gratwanderung, die macht das Drehbuch und liefert es auch ziemlich gut, wie ich finde. Weil natürlich sitzt du da und du weißt genau, was diese Menschen verbrochen haben. Das waren Verbrecher, ganz klar. Ja. Aber es ist dieser Punkt, und das ist das Tolle bei so einer biografischen Verfilmung, das Zeitfenster ist wichtig. Das heißt, es wird jetzt nicht das ganze Leben von denen gezeigt, sondern wirklich nur diese paar Wochen, wo sie da gewohnt haben. Das ist ähnlich, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, wie bei dem Film Drei Tage in Chiberon über Romy Schneider, wo sie in dieser Klinik ist. Das ist genau dieser Moment, wo du einfach, es gibt nur diese drei Tage und die beobachten wir jetzt. Es ist wie so eine Beobachtung. Ja. Und da kommt es natürlich auch zu menschlichen Momenten. Aber der Kniff, und da muss man dem Drehbuchautor wirklich auch sagen, das hat er sehr, sehr gut gemacht, das eben nicht zu vermenschlichen. Ne? Ja. Also das ist so, das ist einfach, ne? das ist schon wirklich gut gemacht. Und Barbara Schnitzler ist ganz toll. Wie fandest du denn den Auftritt von unserem lieben Freund Axel Prahl
fand ich sensationell, weil als ich noch als Orchesterwart gearbeitet habe beim Sender Leipzig, hatte ich genauso einen Kollegen, also genauso einen. Also es ist frappierend. Ja. Und der war genauso drauf, der hat genauso geredet, auch mit diesem Tonfall. Und der hat auch permanent Kette geraucht. Permanent, war relativ ungepflegt. Und wenn er sich rasiert hatte, dann sah man das am nächsten Tag, weil er sah aus, als ob ihn die Apachen irgendwie überfallen hätten.
Wir müssen kurz sagen, wie ein Axel Prahl spielt. Axel Prahl, das da in diesem Ort gibt es eine oder gab es eine Klinik für behinderte Menschen.
Genau. So,
was ja in der DDR, denke ich mal, auch echt schwierig war, weil wie geht man mit so Menschen um, und ne, das ist alles so, was da auch passiert ist, hier auch das Klinikum Beelitz und so weiter. Und das wird ja auch im Film auch noch angesprochen. Und Axel spielt einen offensichtlich geistig behinderten Menschen.
Ja.
Und das auch da, es ist natürlich, du siehst, es ist Axel Prahl, es ist Herr Thiel, der lustige kleine Runde Axel spielt jetzt einen, ne? Der spielt so ein bisschen so einen Doofmann.
Aber er
spielt das so mit Herz, weißt du?
Ja, ja.
Das ist so, er nimmt sich selber nicht ernst, aber er nimmt so die Rolle ernst, weißt du?
Er denunziert die Rolle nicht. Und die Rolle heißt auch Herr Schimke. Und er sagt, ich bin der Herr Schimke. Und er hat immer so einen komischen Tonfall und raucht immer die ganze Zeit und will alle umarmen und anfassen und sowas.
Nee, er sagt eben nicht, ich bin der Herr Schimke. Er sagt, ich heiße der Herr Schimke.
Ach so, ich heiße der Herr Schimke.
Ich heiße der Herr Schimke, genau. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, das könnte so ein Comic Relief sein, ist es aber schon, aber halt auch ein bisschen mehr. Also da ist wirklich, natürlich denkt man, klar, der Liefers hat den Prahl jetzt gecastet und seine Olle spielt auch mit irgendwie so. Wie fandst du denn den Auftritt von Kurt Krömer? Ich fand das ja erstaunlich, dass er als Kurt Krömer da spielt und nicht unter seinem richtigen Namen, also schon wirklich als Figur,
stimmt,
als
Kunstfigur. Stimmt, ja, das fällt mir jetzt erst
sehr
auf.
Seltsam,
ja, Kurt Krömer spielt einen HO-Mitarbeiter und ist eigentlich so, wie man ihn immer kennt. Also ich finde nicht, dass das eine Rolle war. Das war einfach der Text, der war auf ihn zugeschnitten. Und seine Kollegin wird gespielt von Anna Loos. Und ich glaube, das war eher mehr so ein Gimmick von Jan-Josef Liefers für seinen Freund Alexander Beuzahn, wo er gesagt hat, komm, Alex, ich nehme mich mit in den Film hier rein als Kurt Krömer und so. Hat eigentlich keinen Mensch gebraucht. Finde ich auch relativ überflüssig. Aber was mir an diesem Film generell gefallen hat, ist, er denunziert nicht. Und mein großes Lob geht an ganz, ganz viele Leute, aber es geht auch wirklich an Edgar Selge, der den Honecker spielt, der etwas ganz Großartiges schafft, nämlich er denunziert ihn nicht, er parodiert ihn nicht, sondern er macht auch nicht dieses saarländisch-sächsische, diesen Akzent, sondern er lässt ihn, und das war absolut authentisch, dieses leicht heisere. Der Honecker hat ja so ein bisschen heiser gesprochen.
Ja, also ich kann das wirklich, gar nicht.
Es ist absolut so fantastisch.
Das ist wirklich eine Kunst der Parodie, der Darstellung eines echten Menschen. Man hat das Gefühl, klar, das war halt zu dem Zeitpunkt dieser alte Mann, und der hat quasi, man merkt ja, der hat ja quasi schon, der ist noch in seinen alten Schienen natürlich, ja, klar, in seiner Ideologie, aber im Prinzip ist er durch. Im Prinzip hat er aufgegeben und ist fertig. Wirklich,
es ist super gemacht und mir hat eben auch die Musik gut gefallen, die eben so eine Behutsamkeit hatte. Ich fand die Kamera toll, ich fand das ganze Setting gut. Also es gab
da muss ich sagen, da muss ich mal eben dazwischengrätschen. Ja. Also ich finde, man muss sagen, es ist ein Fernsehfilm. Ja. Was ich wirklich nicht mehr sehen kann, sind diese Schwenkkameras, diese Drohnenaufnahmen, das sehe ich jetzt in jedem Film. Ja. Das Licht, was durch die Kirchenfenster kommt oder so von es gab in den 80er Jahren diese amerikanischen Filme, da hast du keinen Film gesehen, wo es nicht irgendwelche Lamellenjalousien gab, wo von außen das Licht in den staubigen Raum reinkam. Das siehst du überall und das ist im Moment so ein bisschen redundant. Das ist so ein Stilmittel Kamera, ja, die bleibt auch nicht stehen und die schwenkt auch immer. Man sieht, es ist ein Fernsehfilm. Und er hat auch diese Anmutung, das ist auch, wie ich finde, auch völlig okay und das ist ja auch ein Ding, Liefers ist jetzt auch kein Coppola und kein Spielberg, er hat halt dieses Ding so ein bisschen bedient, mich hat das so ein bisschen gestört.
Mich hat es nicht gestört, sagen, aber ich weiß, was du meinst, ja, aber ich fand das irgendwie passend, also für mich war das wirklich extrem rund. Und letztendlich geht dieser ganze Film, und du bist ja auch als Zuschauer, also mir ging es zumindest so, als Zuschauer bist du auch irgendwie gefordert, eine Position einzunehmen. Ja. Und es geht ja um dieses Paradoxon Feindesliebe. Also dieser urchristliche Gedanke der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit überhaupt? Und das ist diese Grundfrage, die natürlich durch den ganzen Film geht. Da gibt es dann am Anfang einen Auftritt von Jörg Gutzon, auch einer der ganz großen DDR-Schauspieler, der eben da auch in der Kirche arbeitet, der auch sagt zu ihm, der Honecker, der hat uns immer bekämpft. Und der hat alles getan, um uns zu bekämpfen. Der hat uns ausspioniert. Und diesen Mann, dem hilfst du jetzt, das kann doch wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Und darum geht es einfach in diesem Film. Und es... Und Margot und Erich und speziell Margot, die lässt mehr und mehr ihre Maske fallen. Und es gibt immer wieder diese schönen, und ich finde das auch wirklich gut gebaut, der ganze Film, rein dramaturgisch. Es gibt immer wieder diese Spaziergänge mit dem Pastor und mit Honecker. Manchmal kommt auch Margot mit und dann unterhalten sie sich. Und der Pastor versucht, Honecker immer wieder zu missionieren. Er stellt ihn immer wieder Fragen. Haben Sie nichts zu bereuen? Wie denken Sie zurück? Und er sagt dann, wieso, was soll ich denn bereuen? Also klar, jeder Mensch macht mal Fehler, aber so ist es eben. Da lernt man drauf und dann geht's weiter. Margot ist aber...
Es ist ja auch dieses Nicht-Einsehen. Und im Prinzip ist es ist das Thema ja dieses Zusammentreffens natürlich Christentum gegen Kommunismus. Ne? Ja. Was ist jetzt Kommunist? Da gibt es dann immer wieder diese Momente. Irgendwann hat der Pastor Geburtstag, bekommt was geschenkt und so weiter. Es werden Lieder gesungen. Das sind christliche Lieder. Honecker möchte ein kommunistisches Lied singen und so weiter. Ja, die Ideologien nicht gegeneinander ausgespielt in dem Sinne, sondern es wird, ich glaube, und so war dieser Pastor auch. Es gibt ja noch... in der Mediathek noch eine Dokumentation darüber. Also es ist kein Making-of. Das hätte mich jetzt ein bisschen mehr interessiert, sondern Jan-Josef Liefers reist zu dem Pastor, der tatsächlich noch lebt, der über 50 über 90 95, Jahre alt ist. Ja. 95, genau, und spricht auch mit dem Sohn. Das ist nochmal sehr interessant. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, aber das habe ich generell mit Liefers, so dieses Eitelkeit-Ding. Aber er ist nun mal halt auch so ein Typ und er ist nun mal halt auch Schauspieler. Und wer bin ich, dass ich sagen kann, das macht man ja, wir betreiben diesen Beruf ja auch aus Eitelkeit. Nee. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, im Moment... Ich weiß nicht, ob du den letzten Münster-Tatort gesehen hast. Nee. Da wird jetzt gerade versucht, so ein bisschen, ja, der ist auch ganz furchtbar. Da geht's um Verschwörungstheorien und das soll irgendwie lustig sein. Geht aber auch so ein bisschen, es geht nicht so nach hinten los wie die Alles-Dicht-Machen-Geschichte, aber es ist so ein bisschen am Punkt vorbei. Ja. Ja? Also muss man auch wirklich nicht sehen, kann man so unter den Tisch kehren. Man kann ja so Sachen, also ich glaube, dass Liefers da auch ein bisschen natürlich klar gesagt hat, okay, ich gehe jetzt auch ins Krankenhaus und es tut mir auch leid und so weiter, aber das ist jetzt so, klar kann er jetzt auch zeigen, dass er auch mehr drauf hat und er hat ja auch was drauf. Er ist ja auch ein guter Schauspieler.
Wie gesagt,
aber bei der Dokumentation ist es mir ein bisschen zu sehr auf ihn auch bezogen. Aber da muss man auch sagen, er hat diese Zeit ja auch erlebt und er war ja auch da. Eben. Also insofern ist er ja auch ein Betroffener. Es gibt zwei Punkte in dem Film, über die ich noch mit dir sprechen möchte.
Ja.
Das eine ist die Darstellung des Mobs vor der Also nicht der Mops wie in bei Loriot, sondern der Mob, ja, der vor der Kirche steht und fordert, dass Honecker rauskommt und bestraft werden soll. Ja. Das fand ich doch sehr, sehr differenziert, muss ich sagen.
Ja. Ja, 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 ja. Also es ist einfach, ich finde, das hat mir eben gut gefallen an diesem Film. Und weil du eben auch sagst, er ist in der DDR aufgewachsen. Es gibt eine Autobiografie von Jan-Josef Liefers, das passt ein bisschen zu ihm, ist aber toll und das ist schon irgendwie vor 10 Jahren oder so erschienen. Das Buch heißt Soundtrack meiner Kindheit und da redet er über seine Kindheit in Dresden und über seinen Vater, den Karl-Heinz Liefers, den habe ich sogar noch kennengelernt, der war an der Schauspielschule Dozent. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Deswegen habe ich mich auch so gewundert bei dieser ganzen Alles-Dichtmachen-Geschichte, weil ich finde den Film sehr gelungen. Ich finde, dass die Dialoge sind sehr gut, weil sie eben niemals denunzieren. Und es gibt eben auch diese tolle Szene, du wirst dich erinnern, da wird der Pastor in eine Fernsehsendung eingeladen und wird interviewt.
Ja, da würde ich gleich drauf kommen, aber ja, ich möchte erst noch mal über den Mob sprechen. Darum ging es mir jetzt. Und diese Szene, wo nachts die Bevölkerung dieses Ortes oder auch andere Leute dann halt, da gibt's ja verschiedene Figuren und so weiter. Und ich fand die Art und Weise, wie das dargestellt wurde, sehr, sehr gut. Also auch diese, ja, da war auch eine Gewaltbereitschaft. Das hat natürlich.
Aber es war trotzdem differenziert.
Es war differenziert, aber wenn du jetzt natürlich über die letzten 2 Jahre oder und auch über, ja, über Freiwald und so weiter, Freital und so weiter nachdenkst und über diese ganzen Pegida-Geschichten, da ist auch diese typische Ostwut ist da drin, oder? Ja. Sehe ich das falsch als Wessi?
Ja, in gewisser Weise ja, aber es ist eben nicht, der Mob wird nicht als graue Masse dargestellt, die einfach blöde sind.
Genau, ja.
Natürlich sind Teile des Mobs sind nicht nur gewaltbereit und sind auch vielleicht nicht so super intelligent, aber es gibt eben auch Leute, die auch tatsächlich Grund haben und die einfach sagen, ich habe hier gelitten in diesem Staat und jetzt wird dieser Typ von einem Pastor, der gleichzeitig auch noch unser Bürgermeister ist, der wird das beschützt, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Und diese Wut ist verständlich, aber es ist trotzdem, wenn ich das sehe, da beschleicht mich trotzdem immer so ein Grauen, wenn die dann so mit ihren Fackeln dastehen und dann, oh ja, und wir und hängen und so. Das ist eben, meine, wir wissen ja, wie das bei der Französischen Revolution ausgegangen ist. Und das ist ja das Schöne, dass diese Revolution, die sogenannte friedliche Revolution, dass die so gelaufen ist und eben nicht so, wie normalerweise solche Revolutionen ja ablaufen würden. Und wir wissen ja, wie es mit Ceausescu auch passiert ist. Ne? Das, so kann es ja auch
das
gehen.
Das wird ja auch noch thematisiert, Ceausescu und so weiter. Gut, jetzt lass uns mal über diese Fernsehgeschichte reden. Ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt zu gucken, ob das wirklich so passiert ist. Ja. Also der Pastor wird eingeladen vom ZDF und während des Interviews steht eine junge blonde Frau auf, die keine Dreadlocks hat übrigens. Fiel mir auf, ich dachte erst, sie hat Dreadlocks. Das wäre jetzt natürlich im Moment mit dieser Fridays for Future Geschichte natürlich jetzt auch nochmal interessant gewesen. Die blonde Sängerin, die nicht spielen durfte, weil sie Dreadlocks hat, wo ich denke, so Leute, kulturelle Aneignung. Ja, es geht darum, dass man die Kultur sich aneignet, weil die Kultur für uns alle da ist. Kultur,
ja, für alle
auch
Menschen.
Weiße Leute dürfen Reggae machen. Es ist nicht schön, aber es ist einfach da. Kultur ist da, dazu da zu teilen.
Das ist das Problem, was wir beide mit Reggae generell haben.
Ja, ich rede jetzt auch nicht von Bob Marley, ich rede dann eher von UB40 oder so, sowas, ne, wo ich dann denke, so, ich meine, guck mal, was Police gemacht haben, ne, was die Police aus Reggae gemacht haben, das war großartig. Also das ist schon, das darf sich schon, egal. Da steht halt die junge Frau auf und sagt dann, dass sie halt als Mädchen in Torgau war, was mir gar nicht bewusst war, dass da so eine Bestrafungsklinik von Margot Honecker in Jugendwerkhof, genau. Ja. Wir haben ja auch schon in Torgau auch schon gespielt, in der Kulturbastion.
Ja.
Und das ist ja östlich von Leipzig. Das war eine Szene, die hat mir nicht so gut gefallen, was aber so ein bisschen am Text lag. Ich glaube, man kann das gar nicht der Schauspielerin jetzt vorwerfen, sondern der Text war ein bisschen zu, den sie gesprochen hat oder das, was sie sagt. Das klang mir zu geschrieben. Das klang mir zu anklagend. Ich habe mir das jetzt so zurechtgelegt und Vielleicht war es so. Ich habe, wie gesagt, den Originalausschnitt aus der Original-ZDF-Fernsehshow nicht gesehen. Aber das war mir ein Moment, das war mir ein bisschen zu moralinsäurig.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Nee, habe ich also gar nicht so. Ich weiß genau, was du meinst. Und so ein bisschen, eine kleine Spur ist tatsächlich dabei. Aber es ist einfach so ein Punkt, der eben auch, und das finde ich ziemlich clever, relativ still ist. Es ist ja eben nicht der Mob, der schreit und brüllt und erschießen, erhängen, sondern es ist still. Sie steht da und sagt, ich war im Jugendwerkhof, ich war in einem Umerziehungslager, ich wusste noch nicht mal genau warum. Und ich bin geschlagen worden, ich durfte nächtelang nicht schlafen und ich habe immer noch psychische Störungen davon und so. Und das wird eben relativ nüchtern, sachlich und leise und still gesagt. Und das hat mich doch sehr berührt, weil es eben nicht dieses Geschrei und das Gebrüll ist, sondern das sind einfach so Fakten und das sind so Einzelschicksale. Und das kriegt eben so einen ganz anderen Dreh, kriegt dann der Film einen anderen Dreh. Und da gibt's ja dann auch diese Szene, wo sie dann wieder spazieren gehen und der Pastor versucht wieder zu missionieren. Und da sagt dann Margot Honecker ganz trotzig, ja, wer nichts zu verbergen hatte, hatte auch nichts zu befürchten. Und das ist eben genau das, was ich immer wieder sage, dass Diktatur auch große Vorteile hat. Nämlich Diktaturen oder Diktatoren spielen immer mit sehr einfachen Spielregeln, die sehr überschaubar sind. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und so war es auch in der DDR. Und deswegen wundere ich mich doch sehr. Also ich meine, was heißt, ich habe jetzt gerade gesagt, das hat Vorteile. Also für Menschen, die ungern selbstständig denken, ist das super. Ja, also wenn du nicht so freiheitsliebend bist und wenn dich die Freiheit eher erdrückt, als dich glücklich macht, dann ist wahrscheinlich eine Diktatur viel besser für dich. Aber viele Leute, die jetzt von DDR 2.0 reden, ich will jetzt nicht sagen faseln, sondern einfach reden, weil ich die natürlich auch versuche ernst zu nehmen, obwohl es mir schwerfällt, den empfehle ich wirklich, schaut euch bitte diesen Film an. Und vielleicht versteht ihr dann, dass wir definitiv nicht in einer DDR 2.0 leben.
Nein. Wir leben in einem Land, wo man durchaus ein weißes Blatt Papier hochhalten kann und nicht von Polizisten festgenommen wird. Eben. Also das ist durchaus irgendwie, das ist auf jeden Fall möglich. Wir können euch wirklich nur sagen, guckt euch diesen Film an.
Ja.
Honecker und der Pastor zu sehen in der ZDF-Mediathek. Nochmal einen ganz großen Dank an unseren lieben I.M. Heinrich, der natürlich auch, wie wir auch, unterwegs ist, wieder mit dem Programm, mit seinem Programm. Wie gesagt, wir sind am 7. April im Schmidtchen zusammen mit Martina Brandl und Martin Rosengarten. Drückst du mal Rekord, trifft auf blühende Landschaften. One Night Only, das erste und das letzte Mal. Und wir reden beim nächsten Mal. Ich habe ein Buch gelesen, noch nicht ganz durch, aber darüber werde ich beim nächsten Mal berichten. Und zwar das Buch heißt Lenin auf Schalke von Gregor Sander. Ein Ossi geht in den Westen, um sich da mal strukturschwache Gebiete anzugucken. Und was ich von diesem Buch halte, werde ich beim nächsten Mal sagen. Mein lieber Thomas, war mal wieder ein großes, schönes Gespräch mit dir.
Ja.
Wirklich dieses Thema Ost-West steht ja im Raum und auch durch diese mediale Aufarbeitung durch Bücher und Filme bleibt es ja auch erhalten.
Ja.
Wir hoffen, euch geht's gut. Ihr seid guter Dinge. Verliert nicht die Hoffnung und bleibt uns einfach genesen. Bleibt uns genesen. Bleibt uns gesonnen.
Ja.
Ich bin schon geimpft und genesen und gesonnen.
Und gesonnen 5G und geronnen plus. Und geblonnen und gekonnen.
Und ihr Lieben da draußen,
bleibt bitte gesund, verliert nicht euren Humor. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau.
Und ja, abschließend, ich wollte noch einen Satz sagen zu dem Film und dann sage ich Tschüss. Ich glaube, dieser Film ist kein Tribut oder kein Denkmal für das Ehepaar Honecker, sondern es ist für mich eher ein Denkmal für diesen Pastor und seine Familie, die mit Nächstenliebe und Barmherzigkeit versucht haben, Menschlichkeit wieder in eine schwierige Situation reinzubringen. Und das macht diesen Film für mich so großartig. Ich musste jetzt noch mal kurz zurückgehen und jetzt sagen wir aber Tschüss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben.
Genau.
Macht's
viel
gut.
Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Blühende Landschaften. Glück auf!